Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hallo, liebe Menschen da draußen. Es ist wundervoll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu uns. Michael Dietz und Jochen Schliemann von Reisen, der Podcast. Ich schaue meinem Gegenüber in die Augen und freue mich wahnsinnig, ihn zu sehen und zu hören. Hallo, Michael Dietz.
Hallo, Jochen Schliemann. Du hast wunderschöne Augen. Wir haben ja selten uns in den letzten Monaten in die Augen geschaut. Jetzt sind wir zusammen da und ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr. Heute, das Thema ist insofern ein besonderes, weil es eigentlich alles beinhaltet, innerhalb der deutschen Grenzen sozusagen, was man eigentlich von einer Reise will. Fast sind es zwei Reisen, man kann das aber auch kombinieren. Es ist eine wundervolle Stadt, wenn ich sagen darf, die vielleicht manchmal im Schatten einer noch größeren steht, aber eigentlich mindestens genug Strahlkraft hat, um ganz, ganz groß rauszukommen, beziehungsweise jetzt schon groß rausgekommen zu sein. Und ein wundervoller Landstrich, aber genaueres sagt mir jetzt der Mensch, der das ganz, ganz kürzlich bereist hat. Michael, erzähl mal.
Potsdam. Ich sag Potsdam. Potsdam ist nicht nur im Schatten von Berlin. Potsdam ist nicht nur die Hauptstadt von Brandenburg. Potsdam ist vielleicht auch eine der schönsten Städte in Brandenburg, vielleicht sogar die schönste, ich kenne nicht alle, deshalb, es ist ja immer alles Geschmackssache. Und Potsdam ist zudem natürlich auch noch in dem Sinn Wahnsinn, weil es auf der einen Seite eine total grüne Stadt ist mit viel Wasser und Flüssen. Gleichzeitig ballert einem das architektonisch sowas von die Synapsen weg. Und da meine ich jetzt nicht nur diese preußischen Prachtbauten und die ganzen Villen und Schlösser, die nach der Wende damit viel, viel, ich glaube sogar mit sehr, sehr viel Geld wieder aufgebaut wurden, sondern ich meine auch die DDR-Architektur, also die Ostarchitektur, die da teilweise noch steht, sowjetische Architektur, und das ergibt in der Stadt auch so eine extreme Reibung. Also wir schauen da auch so ein bisschen hinter die Fassaden, wir picknicken, ne? Wir gehen russisch essen, Jochen.
Geil.
Ne? Und wir treffen ein bisschen Churchill, Truman. Und Stalin,
also jetzt nicht, Menschen, die man mal treffen kann. Ne?
Also jetzt nicht persönlich, aber die Präsidenten der Alliierten, der Siegermächte, die nach dem Sieg über die Nazis die Zukunft Deutschlands geplant haben, haben das in Potsdam gemacht. Und die haben nicht nur die Zukunft Europas und Deutschlands geplant, sondern auch wilde Partys gefeiert. Dazu gleich mehr. Und nach Potsdam, wenn wir Potsdam ja durchgelustwandelt haben, ne? Schloss Sanssouci, das ist ja dieser riesig große Name, dieser Park. Da gehen wir gar nicht so drauf ein, weil das kennt jeder. Es gibt in Potsdam noch so viel mehr zum Lustwandeln. Und du bist ja so ein alter Lustwandler.
Durchaus.
Ne? Ein alter,
bei russischem Essen.
Ja, und so ein alter Flaneur. Und wenn wir durch Potsdam durch sind, dann geht's in den Fleming.
Und jetzt geht's ab. Denn
hast du das Wort der Fleming? Also ich hab 10 Jahre in Berlin gelebt. Ich habe der Fleming, das Wort vorne nie gehört.
Ich dachte, das sei ein Typ.
So, hey, guck mal, der Fleming.
Ja, so ein Flammkuchenladen, der Fleming, kennst du den nicht?
Stimmt, okay.
Das ist jetzt nicht böse gegenüber allen Menschen gemeint, denen diese Gegend nahesteht. Es ist auch witzig, wenn man das mal eingeht im Internet, da gibt es so einen grünen Fleck auf der Karte.
Also
das ist so wirklich, das ist für mich nicht ein blinder, sondern ein grüner Fleck gewesen. Und du bringst Licht in dieses Dunkel sozusagen. Und
Es ist wirklich, also wenn man dieses böse, komische Wort Geheimtipp sagen kann, der Fleming ist im Südwesten von Berlin da wirklich was, was ich komplett neu entdeckt habe. Und man stellt ja immer wieder fest, auch in Deutschland, wo man denkt, man kennt ja alles, man findet immer noch Perlen, man findet Ecken, die man nicht auf dem Schirm hatte und die es wirklich wert sind zu bereisen, gerade vielleicht im Sommer 2021, wo Deutschland sehr voll sein wird, ist das vielleicht eine super Alternative, und zwar für jeden, für einen Sportler, für Kulturinteressierte, für ganze Familien, für Abenteurer. Mann, Mann, wir sind Wölfen auf der Spur. Ich will gar nicht so viel verraten.
Ich habe jetzt schon Bock. Gleich geht's los. Kurz gleich noch ein paar Infos zu unserer Folge und wer diese Folge ein wenig unterstützt. Und ich freue mich extrem auf diese beiden sehr unterschiedlichen und total spannenden Gegenden jetzt gleich bei uns hier bei Reisen, der Podcast.
Ja, danke schön für die Reklame und willkommen erstmal in der Hauptstadt Brandenburgs. Ein Ort vollgepumpt mit Geschichte. Ich war öfters da und das erste Mal war ich tatsächlich in Potsdam im Mai 1990, Jochen. Du erinnerst dich, als wäre es gestern?
Mit 2 Jahren.
Mit 13.
Ach so.
Ich bin ja ehrlich. Ja. Ich war 13 Jahre alt und ich stand da in Potsdam. Da gehörte Potsdam noch zur DDR. Die Mauer war zwar gefallen, die Wiedervereinigung stand vor der Tür und mein Vater und ich hatten einen guten Grund, eine Reise nach Berlin zu machen. Nämlich, jetzt kommt's, das Endspiel im DFB-Pokal, im Fußball. Kaiserslautern gegen Bremen. Und diese Reise sind wir tatsächlich angetreten, nicht nur, weil wir Kaiserslautern-Fans sind, bis heute, damals waren es gute Zeiten, heute sind sie nur so mittel in der dritten Liga, sondern weil mein Vater und ich ein halbes Jahr vorher, am 9. November 1989, den Fall der Mauer im Auto mitbekommen haben, und zwar auf der Rückfahrt vom DFB-Pokal-Achtelfinale. Wir waren im Stadion Kaiserslautern gegen Köln. Lautern gewann. Und ich hatte noch einen Kumpel dabei, den Jens, Grüße.
Also auf dem Betzenberg.
Auf dem Betzenberg. Okay, ja. Also Kaiserslautern gegen Köln, in Kaiserslautern auf dem Betzenberg. Wir waren da im Stadion. Und ja, und wir gewonnen, wir fröhlich, schnell zum Auto und wir sind zurückgefahren und plauderten da noch und haben uns gefreut. Und auf einmal sagt mein Vater, Nachrichten waren im Radio an. Und dann hörten wir, dass im Radio offenbar die DDR-Grenze aufgemacht wurde und geöffnet wurde. Und dann war irgendwie so kurz Ruhe. Also bei uns Jungen und auch meinem Vater. Und wir merkten irgendwie, oh mein Gott, da passiert irgendwie was Großes, was Aufregendes. Und dann kam er nach Hause. Meine Mutter stand schon in der Tür und hat schon, habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört? Ja, wir haben Radio an. Ja, ich habe es auch im Radio gehört. Wir alle so an Fernsehen gerannt. Und im Fernsehen lief aber noch die Nachberichterstattung der DFB-Pokalspiele vom Achtelfinale. Ich weiß es auch noch. Das war Stuttgart gegen Bayern und natürlich dann Lautern gegen Köln. Und dann kamen die Tagesthemen. Und die Tagesthemen, die kamen dann ein bisschen später und verzögert. Und der Moderator der Tagesthemen damals, die Älteren werden sich erinnern, Hans-Joachim Friedrich, so ein großer Journalist, damals aber schon so irgendwie so, glaube ich, so weiße Haare, so schlohweiße Haare, so sehr markanter Typ. Und der sagte dann, ja, irgendwie ist die Mauer, glaube ich, offen. Und die DDR hat die Grenzen geöffnet. Und das war halt der Punkt, wo auch dann in ganz Deutschland, vor allem in Berlin, der Run auf die Mauer dann losging. Und wir saßen die ganze Nacht so vom Fernseher. Und mein Vater sagte dann irgendwann nachts, wir müssen dahin. Also wenn Kaiserslautern ins Finale vom DFB-Pokal kommt, dann müssen wir dahin, dann müssen wir uns das anschauen. Und dann fuhren wir nach Berlin. In diesem Mai dann 1990.
Warte mal ganz kurz. Das war, du sagst gegen Werder Bremen, ne?
Ja.
Das ist das Einzige, da war ich auch. Da war ich im
Stadion. Warst in diesem Stadion?
Ich bin ja, das wird ja noch trauriger, ich bin ja HSV-Fan. Da, ja. Das ist, da
traurig.
Ich, ja, ich weiß, das ist schwierig, darüber zu sprechen. Ja,
ich hab, aber ich kenne das als Lautern.
Echte Fans suchen sich den Verein nicht aus, ganz genau. Einfach so. Und ich war tatsächlich mit meiner Fußballmannschaft, sind wir nach Berlin gefahren und hatten Karten über irgendeinen Sponsor gekriegt, ja, in unserem kleinen Pimmelclub. Also wir waren ja wirklich nichts, ne? So ein Dorfclub. Und ich war witzigerweise beim Endspiel Bremen gegen Kaiserslautern. Und ich saß relativ nah an diesem großen Loch, weißt du, da hast du diese große Schneise im Stadion, ja, war dieser große Eingang.
Ja.
Da saß ich ungefähr, war ja neutral. War natürlich dann eher so ein bisschen für Lautern, weil Bremen ist jetzt nicht so mein bester Freund, wobei ich da nicht so extrem bin wie andere Fans. Das ist ja bizarr, wir waren im selben Stadion, aber du hattest natürlich einen Grund.
Alter, da schließt sich echt ein lustiger Kreis.
Ja. Weil, warst du der Typ mit den zwei Händen auf dieser Mütze? Nein, okay.
Ja. Ich war 13 und saß da und war total beeindruckt vor diesem Olympiastadion in Berlin und dann gewinnt Kaiserslautern das auch noch knapp, 3-2. Und ja, das war schon toll, aber ich war noch viel mehr fasziniert, weil wir sind da noch 2-3 Tage geblieben, mein Vater und ich, und wir sind halt dann nach Ostberlin. Und zwar, wir waren am Reichstag und wir sind damals, und das sind so Bilder, die ich nie vergessen werde, da war in der Mauer am Reichstagsgebäude, da war ein Loch in der Mauer. Und da konnte man einfach durch. Und da war so ein NVA-Mann und der Kuck hat schon so die Augen gerollt. Ja, komm, geh drüber. Und ja, und dann waren wir drüben, Alexanderplatz, ne, Frankfurter Allee. Und irgendwann sagte mein Vater, und jetzt schließt sich der Kreis nach Potsdam, wir müssen nach Potsdam. Mhm. Und dann haben wir so ein Wartburg-Taxi genommen. Und ich fand alles irgendwie aufregend und faszinierend. Und ja, und da sind wir direkt zum Schloss Sizilienhof nach Potsdam. Und genau da, an diesem Ort, stand ich jetzt wieder, also 30 Jahre später. Und das Verrückte, das Schloss, also Schloss Sizilienhof, hat sich kaum verändert. Nur es stand halt nicht mehr der 13-jährige Typ im Kaiserslautern-Trikot davor mit seinem Pfarrer, sondern halt ein Typ, der so einen Podcast mit einem anderen Typ macht. Und für mich ist das halt ein faszinierender Ort, dieses Schloss. Während des Ersten Weltkriegs war das so die Residenz für die preußischen Thronfolger da noch, Wilhelm und seine Frau Cecile, deshalb auch Sizilienhof. Das wurde dann extra gebaut. Und das Besondere an dem Bau ist, es sieht nicht wie ein Schloss, wie man sich jetzt ein deutsches Schloss vorstellt, aus, sondern eher wie so ein englisches Landhaus. Also die Fassade ist so ganz aufwendig gemacht mit so Fachwerk, mhm. ne, unten verputzt, oben so Fachwerk, dann so Schornsteine, so dekorative Schornsteine so geschmückt und wie so ein Landsitz. Ne? Und es ist auch nur so zwei, manchmal drei Stockwerke hoch und sieht gar nicht so riesig aus im ersten Moment, aber das ist einfach die Bauweise so. Und es ist riesig, es hat 170 Zimmer und Säle.
Ja, das ist
das nicht ist klein. Schon, das also ist nicht klein.
Bisschen ne? größer als meine Wohnung.
Ja. Richtig, ja, also die Hälfte davon. Ja, und es hat halt drumherum wunderschöne Gärten, die auch so ein bisschen englisch angelegt sind. Also es ist erstmal ein Ort drumherum, der Park toll. Und dieser Ort ist erstmal toll gemacht von Gärtnern in diesem englischen Stil. Und du guckst dann mittlerweile auf diesen Jungfernsee da drauf, du bist direkt am Wasser. Damals konnte man das noch nicht sehen, 1990, weil da war noch so ein riesiger Zaun. Weil du gucktest halt von Potsdam in den Westen rüber, beziehungsweise durftest nicht oder konntest nicht. Und da war so ein riesiger Zaun. Der ist zum Glück weg und deshalb ist dieser Ort für mich so faszinierend und jeder, der in Potsdam ist, sollte da mal hingehen. Also wer sich nicht mal für die Geschichte interessiert, gar nicht so schlimm, aber der Ort ist toll, er ist wunderschön. Aber ich finde auch, wenn man sich bislang nicht so für Geschichte interessiert hat, dort kommt man gut rein, weil es ist deutsche Geschichte, deutsch-deutsche Geschichte, Weltgeschichte und das zwar bis heute, weil Schloss Cäcilienhof war der Ort, an dem sich die Siegermächte des Zweiten Weltkriegs 1945 so fast drei Wochen da getroffen haben, um darüber zu beraten, wie es jetzt mit Deutschland weitergeht. Also was machen wir mit diesem Nazi-Deutschland, was machen wir mit diesen Verbrechern und was machen wir mit diesen Deutschen, was machen wir mit dem Volk? Und dazu gibt es im Moment noch bis zum Oktober, bis zum 31. Oktober 2021 eine große Ausstellung dort in Schloss Cäcilienhof, die ich jedem nur ins Herz legen kann. Super multimedial, super moderne Ausstellung. Man kommt schnell in diese Thematik und auch in die Zeit von 1945 rein. Hitler ist tot, die Nazis sind besiegt und Churchill, Truman und Stalin treffen sich mit ihren Delegationen, also wirklich mit Hunderten von Leuten, um über diese drei Wochen zu beraten, verhandeln sich, streiten sich. Und da geht's dann in diesem Schloss, auch in dieser Ausstellung gehst du halt in diese verschiedenen Zimmer rein und du weißt, das ist der Schreibtisch, wo Stalin saß. Das ist der Schreibtisch, wo Churchill seine Zigarren geraucht hat. Das ist die Bibliothek, da saß Truman. Und du kommst dem durch die Audioguides und das Multimediale total nah. Und du riechst quasi, weil dieses Schloss ja innen genau gleich geblieben ist. Du weißt, wie es damals war. Und was ich so faszinierender fand in dieser Ausstellung, dass es nicht nur staatstragend und politisch interessant ist, sondern ganz viele in dieser Multimedia-Show, in diesen Ausstellungsstücken, ganz viele Sekretärinnen oder Leute aus diesen Stäben kamen zu Wort und haben über ihre Gefühle da berichtet, wie das war, in dieses zerstörte Berlin zu kommen, dann nach Potsdam zu fahren, was auch zerstört war. Und trotzdem haben diese Delegationen ja gelebt. Also sie haben Partys gefeiert und du erfährst darüber auch und weißt dann halt ganz einfach, keine Ahnung, Stalin mal eingeladen und hat dann halt groß aufgetischt und Churchill hat das unfassbar gestört und da wird beschrieben, welche Musik gespielt wird, welche Affären da liefen untereinander, die Geheimdienste haben sich natürlich auch gegenseitig ausspioniert und das findet man mit ganz vielen Zeitdokumenten, also das ist schon mal einfach so eine krasse Potsdam-Wucht. Mit diesem Schloss, dieser Park und gleichzeitig diese Ausstellung mit dieser gelebten Geschichte.
Es ist ja oben Anfang, ne? Also ja. mehr Geschichte und auch, weil es ja auch relativ junge Geschichte ist, ne? Also weiter oben kann man ja praktisch nicht ansetzen. Also da macht man erstmal, da kommt erstmal so eine Keule, so, da wird erstmal der Weltmeisterpokal hingestellt und dann ist
genau.
Aber was ich immer so habe, ne, Potsdam ist ja ein Name und hat auch eine Strahlkraft und ist ja halt so, aber gehört immer so ein bisschen zu Berlin. Wir haben da vorher drüber nicht gesprochen, ne? Aber so, wie fühlt sich denn der Ort so an? Also ist das eine Kleinstadt? Ist es eine wunderschöne? Ist es eine andere Großstadt neben der Großstadt, die noch nicht ganz so groß ist? Was ist denn das? Also wenn man da durchgeht.
Also ich glaube, wenn du da unten sagst, du hörst zu Berlin, ich glaube, die Potsdamer hören das nicht so gern,
ja,
okay. Weil sie schon so eine eigene Identität haben und die Stadt hat auch eine eigene Identität.
Okay,
also es ist keine Großstadt neben einer Großstadt, sondern es ist so eine ganz besondere historische Stadt, die auch nochmal so einen ganz eigenen Charme hat. Also natürlich gibt es Dinge, die ein bisschen an Berlin erinnern, viel, viel Grün, die Städte gehen ja fast ineinander über. Ja, ja, ne? Ja. Also, aber du hast natürlich dann, das finde ich ja in Brandenburg und in Berlin und in Potsdam gleich, du hast diesen breiten blauen Himmel. Irgendwie ist alles viel, viel weiter da.
Als das ist jetzt, wahnsinnig viel Platz.
Ne? Ja, als jetzt in Nord- oder in Süd- oder in Westdeutschland. Es ist nicht irgendwie ein Berg im Weg oder so, es ist irgendwie ein Horizont, den mich irgendwie faszinierend finde. Ich kann es auch gar nicht erklären. Und dann hast du halt so das historische Zentrum in Potsdam, die Nikolaikirche, das wieder aufgebaute Stadtschloss. Du staunst einfach. Ne? Du hast so einen goldenen Glanz da und alles ist so nah aufeinander. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, du hast diese, was ich vorhin gesagt habe, es ist da alles mit viel, viel Geld auch wieder aufgebaut worden. Ne? Weil es gibt ja in Deutschland so eine Verehrung dieser preußischen Gloria. Und ich finde, manchmal wird das ein bisschen vielleicht zu viel verehrt, ne? Weil klar haben diese Preußenkönige sich da gerade in Potsdam sowas Märchenhaftes ganz imposant aufgebaut. Aber was steckt denn hinter diesem Glanz? Ne? Und das habe ich erfahren durch einen Typen, den du auch kennst. Und zwar, den habe ich da kennengelernt, Holger. Holger von Berlin Tiger.
Ja. Holger. Das ist der Verein. Berlin Tiger ist, sind die, die bei uns auf unserem Instagram-Kanal und Facebook-Kanal immer mal wieder wir hatten da so eine Serie, ne?
Zu, ja, auf unserem Blog, ja, Reisen, der Podcast.
Genau, ja. auf dem Blog letztlich, genau. Ich denke mal an Social Media zuerst, aber letztlich stehen die ganzen Artikel ja auf unserem Blog drauf, den Julia ja auch betreut, unsere Kollegin Julia Klaus.
Grüße.
Genau, und Holger schreibt da oder hat da geschrieben in einer längeren Serie über, wie er seine Heimat, den Osten, neu entdeckt. Mhm. Und das hat er kurz zur Erklärung gesagt.
Genau.
Und mit dem bist du auch durch Potsdam dann gelaufen.
Genau, also wir sind mit dem Fahrrad gefahren. Okay. Da haben wir mehr geschafft einfach in der Zeit. Und der macht so eine alternative Fahrradtour, um so wirklich diese Geschichte der Stadt und die Geschichte dieser Schlösser und diese Stadtgeschichte im Wandel, ne? Also die Preußen und dann kamen die Nazis, dann kam der Krieg, dann kam eben, wie gesagt, dann kamen die Alliierten da, dann war es DDR, dann Wende und dann wurde alles wieder aufgebaut bis heute. Ja, und wenn man mal anfängt, im 17. Jahrhundert, ne, als die Preußen da mit ihren Prunkbauten begonnen hat, ne, der Hochadel da gefeiert hat in diesen ganzen Traumschlössern, diesen Stadtvillen, da litt die Bevölkerung Preußens Hunger. Also die einen haben in diesen Schlössern gefeiert und die anderen hatten teilweise Hunger, ne? Und mussten irgendwie für die Könige, für den Adel, für die Otvoleda halt arbeiten und bauen und waren froh, wenn sie irgendwie abends zwei Kartoffeln auf dem Tisch hatten für die ganze Familie, um jetzt mal so, ne, um so plakativ das zu sagen. Und deshalb gibt's auch in der Stadt, und das finde ich ja ganz spannend, auch so eine Spannung, ne, weil viele auch dieser Ostbauten, die ja auch eine interessante Architektur haben,
total.
Auch da gab's ja auch, im Osten gab's Architekten, die sich Sachen gedacht haben und da gibt's auch tolle Kunst, die oftmals natürlich auch politisch ist und auch mit diesem Konflikt Ost-West und Ostblock und Westen zu tun haben. Es ist auch ganz spannend, das zu sehen. Und ich finde zum Beispiel, dass es auch spannend ist, dass sowas bleibt, auch als Erinnerung und dass man die Geschichten erzählen kann, dass vielleicht auch sowas nicht mal passiert. Und diese Reibung in der Stadt, die habe ich halt durch Holger nochmal intensiv kennengelernt. Und deshalb, ich kann solche alternativen Stadtführungen nur empfehlen. Ich habe die auch in Moskau gemacht oder im Libanon, in Beirut, wenn einfach Leute, ob das jetzt Aktivisten sind oder Künstler oder Studenten und Studentinnen oder Künstlerinnen, mit einem rumgehen und ihre Perspektive zeigen. Und das finde ich bei so einem Rundgang in Preußen, beziehungsweise in Preußen, in Potsdam, das fand ich total spannend und das wird einem dann auch mal bewusst, diesen Blick für einen Ort nochmal zu schärfen. Und Potsdam mit dieser preußischen Geschichte und dieser deutsch-deutschen Geschichte und dann in den 90ern und vor allem die Sowjetunion war ja in Potsdam. Also ganz viel der KGB und ganz viele die sowjetische Armee war da stationiert. Also ganz viele Teile von Potsdam, die waren ganz lange für die Bewohner, also vor der Wende, gar nicht zugänglich. Also bis Anfang der 90er. Ne? Die Russen oder die Sowjetunion ist ja mit ihren Truppen relativ lang da geblieben. Bis Anfang der 90er waren die ja da. Und erst dann wurden verschiedene Stadtviertel, die natürlich russisch auch geprägt waren, wurden erst wieder zugänglich. Also das ist total spannend und wenn man dann mit dem Fahrrad durch diese Quartiere und diese Stadtviertel fährt, das ist wirklich spannend und das ist wirklich toll.
Also da gibt es auch diesen Kontrast, auf den ich ja so stehe, sozusagen von diesen, ich sage jetzt nicht Prunkbau, aber Sachen, die wahnsinnig schön sind, ausstaffiert, Schönheit im eigentlichen Sinne, aber halt auch dieser sozialistischen Architektur.
Genau.
Das finde ich halt geil. Ne? Da stehe ich ja voll drauf. Also ich will das jetzt nicht übertreiben, aber es ist einfach, viele Leute würden ja sagen, hässlich oder plump oder ne, Bausünde oder so, aber es hat einfach eine eigene Ausstrahlung.
Ja, und ich finde auch, dass es beides Berechtigung hat zu bleiben. Das gehört,
muss ja bleiben.
Also ja, aber das ist genau der Streit oft in der Stadt, ne? Wo dann viel weggemacht wird, wo andere sagen, wir wollen das wieder aufbauen, die anderen sagen, ihr nehmt uns aber auch ein Stück Vergangenheit und vielleicht auch ein Stück Heimat.
Ja.
Also da ist eine ganz spannende Reibung. Das macht die Stadt, finde ich, halt auch mit aus, wenn man als Reisender da hinkommt. Und ich finde es ja immer toll, wenn man so in eine Stadt so tief eintauchen kann, zumindest ein bisschen oder mal ein Stück weit, um das halt mitzuerleben. Gleichzeitig ist Potsdam eine Stadt mit einem hohen Freizeitwert, weil du gefragt hast, was das für eine Stadt ist.
Ja,
ne?
Ja.
So viel Grün, so viel Parks, so viel auch alternative Ecken, so viel Platz, eine total spannende kleine Innenstadt, also eine sehr übersichtliche City, deshalb gar nicht vergleichbar mit so einer Stadt wie Berlin, wo du ja immer sehr lang brauchst, um von A nach B zu kommen. Du kannst dort alles zu Fuß oder im Fahrrad machen, es ist alles flach. Ist so. Potsdam ist eine tolle Fahrradstadt. Ne? Und meine Lieblingsecke in der City ist das Holländerviertel. Das hat mich auch überrascht, weil das kann ich von meinem ganz allerersten Besuch damals nicht. Du denkst auf einmal, das sieht aus wie eine Filmkulisse, weil völlig surreal. Es gibt den Alten Markt, das ist die Mitte quasi von Potsdam. Da steht die Nikolaikirche. Und wenn man von diesem alten Markt, dann sieht man auf einmal, wenn man sich so dreht, es ist total spannend, und auf einmal siehst du in der Ferne rote Backsteinhäuser. Und wenn du da in die Richtung entlang schlenderst, guckst du da drauf, wirst erst noch mal kurz abgelenkt, weil mitten in der Stadt noch so ein sowjetischer Soldatenfriedhof ist, was auch total spannend ist. Und du gehst da drüber zum großen Denkmal und da sind dann Gräber, dann kommt noch so ein Park mit so alten großen Bäumen, wieder ist grün. Und dann gehst du quasi auf diese roten Backsteinhäuser zu. So unverputzte Backsteinhäuser mit so weißen Fugen, wie man sie aus... Es ist holländischer Style.
Das klingt wie Amsterdam.
Oder ja, so,
oder
genau.
Groningen oder irgendwas.
Genau. Ja. Und das steht halt mitten in Potsdam. Und da denkst du, was macht das hier, das Holländerviertel? Und hat auch wieder eine große Geschichte. Und da gehen wir auch wieder in Preußen zurück. 18. Jahrhundert, so 1730, 1740, haben die Preußen holländische Handwerker. Weil die damals besonders gut bauen konnten und man braucht die, um diese ganzen Schlösser zu bauen.
Brauchst du mal jetzt keinen Witz zu machen. Aber okay. Ja, okay. Entschuldigung, lassen wir einfach jetzt so stehen. Seid nicht sauer, wenn ihr es nicht versteht. Aber,
Die brauchten Handwerker und holländische Handwerker hatten da einen guten Ruf. Und König Friedrich Wilhelm I. hat, der Soldatenkönig, um das mal zu nennen, der hat die nach Potsdam geholt, einfach um diese Schlösser und was auch immer zu bauen. Und
als erste Amtshandlung haben die sich erstmal selber ein Viertel gezimmert.
Ja, die sollten sich da wohlfühlen. Ne? Ja, ja. Und das ist halt völlig abgefahren. Du läufst da durch und mittlerweile ist das so ein Trendy-Viertel einfach mit Kopfsteinpflaster, Backsteinbauten. Es ist so ein Karree und du läufst da durch. Tolle Restaurants, Boutiquen, kleine Geschäfte, ne? Ja. Also nichts Großes und tolle Biergärten. Du sitzt da, die Leute... wenn da ein paar Autos durchfahren, fahren die langsam, weil die so über diesen Kopfsteinpflaster, ich mag ja das, wenn das Kopfsteinpflaster, weil die Leute halt mit ihren großen Autos, die ihre Reifen nicht kaputt machen wollen, fahren die auch langsam. Deshalb ist es ein total stressfreies Viertel. Ich glaube, ganz viele Leute wollen da wohnen. Ist wahrscheinlich auch ziemlich teuer, da zu wohnen, aber um da durchzulaufen, ist gut. Ich habe da, um mal ein bisschen Auffrischung zu bringen, ich habe da eins meiner besten Eiserlebnisse gehabt in diesem holländischen Viertel. Kein holländisches Eis, sondern wann hast du dein letztes Soft-Eis gegessen?
Das wird jetzt keiner überraschen, dass das in Japan war. Also, wobei dort natürlich schon, aber in Japan ist Soft-Eis ein großer Renner, aber in Deutschland schon lange her. Und Soft-Eis hat natürlich auch Tücken. Ne?
Ja,
also
es hat einen schlechten Ruf gehabt.
Es kann fürchterlich sein, es kann auch schnell schlecht sein, aber dein Wort nenne ich, das war
Frieda heißt der Laden.
Ah, okay.
Friedas Eis.
Vanille oder was?
Ich hatte da so eine große Waffel, Vanille. Aber mit ganz so viel Toppings, mit so Erdbeersoße, selbstgemachte Erdbeersoße und so krokant und so und dann eine schöne Waffel. Und du sahst, das war ein schöner, warmer Tag und die Leute haben da Schlange gestanden und da waren so ein paar Liegestühle und dann saß ich unter einem Baum und da war oben, ich weiß nicht, vielleicht so ein Birkenbaum, da ging so der Wind durch.
I hate my job, Alter.
Und du saßt da und ich dachte so, ich muss das probieren, wenn da so viele Leute sind, da muss ich jetzt auch mal ein Soft-Eis essen.
War das jetzt so 80s Industriewaffel, also so Richtung Dachpappe?
Oder nein, das war alles selbst gemacht. Ich glaube, die machen die Waffeln auch selbst und also das war toll.
Geil.
Soft-Eis. Ne? Grüße an die Macher. von diesem Softeis. Ja,
Gruß an Churchill, beim Softeis hast du mich gekillt. Ja.
Nein, das war toll. Und das ist immer, wenn wir bei Essen sind, Jochen, das magst du ja sehr, alles mit Essen. Potsdam, Hauptstadt von Brandenburg, du kommst alles. Ne? Riesige Auswahl. Und du hast jetzt nicht so, du hast auch ein bisschen so ein Nachtleben, aber eher so jetzt nicht so wilde Clubs. Es gibt so Partys am Wasser, du hast ja überall Wasser halt auch, die gibt es auch, aber es ist vor allem so ein bisschen gediegener, coole Cocktailbars und so habe ich gesehen. Und aber was mit eins meiner Lieblingsessen da war, und ich habe es ja vorhin schon getroppt und ich habe die Sterne in deine Augen gesehen, ich war russisch essen. Und Potsdam hat ja diese sagen wir mal, eine russische Vergangenheit, und da meine ich nicht die Sowjetvergangenheit. Auch wieder in der Zeit, wo Preußen die Holländer geholt hat zum Bauen für das holländische Viertel, gab es auch eine große Verbindung zwischen Preußen und Russland. Ne? Und da war man sehr, sehr befreundet. Ne? Zum Beispiel, warum heißt in Berlin der Alexanderplatz Alexanderplatz?
Naja. Ich kann da nur ablosen.
Zar Alexander. Gut. Ne? Deshalb, das war quasi ein Kumpel. Ne? Also da gab es gute Verhältnisse. Und dieses gute Verhältnis war halt auch dann mitten in Potsdam. Die Preußen haben dann so eine russische Kolonie gebaut. So quasi, so ein bisschen als Geschenk. Auch für ganz viele russische Künstler, die auch da geblieben sind, für Sänger und so als Kriegsmal und so. Und du hast mitten in Potsdam ganz ordentlich angelegt. Und wenn du da reinfährst mit dem Fahrrad, grüne Streuobstwiesen, russische, historische, aus dem 18. Jahrhundert, Holzhäuser, vielleicht lüge ich jetzt 18. bis 19. Jahrhundert, so in die Richtung, so Blockhäuser, so diese russischen Häuser, so Dacia-Style-mäßig, wo du denkst, so ist das, du denkst ja erst, es ist so ein Vergnügungspark, aber nein, das ist halt wirklich alt. Und das ist wirklich einer der tollsten Orte. Und ja, angelegt.
Ich will was über das Essen hören, Meister. Also ist ja nett, dass du da. Du hast mich hier angetriggert, Alter. Was hast du denn da gegessen?
Ich habe da gegessen, es gibt das Haus 1 da. Das ist. Diese Siedlung heißt Alexandrowka. Aussprache, ne? Ich sehe hier gerade, ich habe mir nichts gemacht. 1820er Jahre, ne? Für die Geschichtsfans. Ich bin ja da immer so, manchmal komme ich mit diesen ganz vielen Zahlen durcheinander. In diesen Wiesen, in diesen Obstwiesen steht halt dieses Haus 1. Und ich habe gegessen, ich habe mir das extra nochmal aufgeschrieben, Sibirski Pelmeni. Das sind so Teigtaschen, so mit Rind- und Schweinehack gefüllt, in so einer Brühe gekocht. Also so im Grunde so russische Maultaschen. Aber
wie Roggi-mäßig.
Ja, so, genau, ja. Wie die Polen. Ne? Ja. Mit Dill und gerösteten Zwiebeln und Schmand. Es gibt es auch vegetarisch, habe ich gesehen. Also da kann man mit Kartoffelpilzefüllung machen.
Sehr gut.
Und als Nachtisch, und das hat mich weggehauen. Und das habe ich nämlich in Russland, als ich in Russland auf Reisen war, oft gegessen. So dieser, kennst du diesen russischen Sahnemilchreis? Diese Creme mit Himbeeren? Boah, es ist furchtbar süß.
Es ist auch nicht leicht.
Nein, das ist jetzt kein, also russisches Essen ist jetzt nicht so ein leichtes Essen.
Du warst ja im Rad oder
weg? Ich war im Rad unterwegs, ich habe das alles weggestrampelt. Und was ich toll fand, was es da halt gab, ich mochte in Russland sehr, als ich auf Reisen war, diese russischen, ich sag mal, Erfrischungsgetränke. Die haben ja so eine russische Cola gehabt, Baikal. Ne? Okay. Die haben so als Antwort auf Coca-Cola.
Mit Wasser aus dem Baikalsee? Oder?
Nee, das ist so, keine Ahnung. Das ist so eine wirklich so eine ganz berühmte russische Limonade. Und die gab es da, die gibt es immer noch. Und was ich auch probiert habe, ist Kwas. Das kannte ich gar nicht so, auch so eine Malzlimonade. Und ja, das war tolles Essen, draußen gesessen, schönes Wetter. Ne? Und du denkst, du bist in Russland.
Ja, klingt wirklich, also ich muss mich immer daran erinnern, dass wir gerade in Deutschland sind. Nicht jetzt nur, weil ich nur an Russland denke, sondern weil ich an diese eigenartige Mischung denke, von der du da sprichst. Also ich rede jetzt nicht nur von einer Nation, dass man jetzt sozusagen so ein Chinatown-mäßig so jetzt irgendwie was hätte, was ja auch da in dem Sinne sehr charakterstark der Fall ist für manche Nationalitäten oder Ecken der Erde, die sich dort widerspiegeln, sondern die Mischung macht es offensichtlich sehr eigen.
Ja.
Ne? Ja. Und das ist immer schön, wenn ein Ort, sei es durch irgendwelche Mischung oder natürlich auch durch die bewegte Geschichte und sein ja. Wesen an sich einen eigenen Charakter entwickelt. Und das habe ich halt erhofft, als das auf dem Plan stand, als wir angefangen haben, diese Folge zu organisieren, dass man da halt sozusagen so Sachen auf den Tisch legt, die vielleicht zu selten gesagt werden, sagen wir mal so.
Ja, und Potsdam, ich finde, Potsdam ist eine Wucht, und das war jetzt ja nur ein kleiner Teil, ne, von Potsdam. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, Potsdam ist eine Stadt, nehmt euch ein bisschen Zeit, lauft oder fahrt mit dem Fahrrad. Also Potsdam ist einfach eine Stadt zum Schlendern, zum Entdecken, zum Durchlaufen. Und zu Potsdam gehört ja auch Babelsberg. Das hat
da
man
sind
oft,
die Studios.
Genau,
die
da gibt's auch einen Filmpark, da kann man auch, ich glaube, also ich war da jetzt nicht, ich war da auch nie drin, aber ich habe auch schon gehört von Freunden, die waren mit der Familie da. Super Ausflug, ne? Also natürlich, wer sich für Film interessiert, und das ist so ein Freizeitpark, man guckt mal hinter die Kulissen, da gibt's viel Action und Stuntman, Stuntwoman zeigen da so ein bisschen was, die Kulissenbauer öffnen so ein bisschen die Tore, und ich glaube, für Filmfreunde und für Familien ist das super, ich war jetzt nicht, aber Babelsberg ist noch viel mehr, ist auch direkt alles so am Wasser, und da am Wasser entlang, gerade so abends, also das fand ich in Potsdam-Babelsberg, super, wenn du so abends schön warm am Wasser entlang läufst und du hast dann, ist alles grün, Babelsberger Park, und du hast immer so kleine Buchten, da stehen so kleine Bänkchen, und da kannst du dich in Ruhe hinsetzen, du guckst übers Wasser, da sind die Bötchen, und siehst weiter hinten dann vielleicht ein bisschen Sonnenuntergang, so diesen tollen Himmel, wenn der sich dann färbt, ne? Und dann hinten so den Rest dieser Stadt dann noch und das andere Ufer, und überall sind sehr entspannte Leute. Und dieser Park da, Park Babelsberg, ist UNESCO-Welterbe. Ne? Also da sind auch noch Schlösser, Gartenanlagen. Also es wird nie langweilig. Du hast immer was zu gucken, immer was zu entdecken. Wir waren noch nicht mal bei Schloss Sanssouci. Das lasse ich jetzt mal einfach aus. Einfach googeln. Da das ist ein ganzer Tag. Das ist nochmal ein ganzer Tag Geschichte und Schönheit pur. Aber ich dachte, ich hätte gern noch was anderes, was ich euch zum Abschluss für Potsdam, außer das Schloss Sanssouci, um näher einzugehen. Vielleicht machen wir da mal eine ganze Folge drüber, weil das hat so viel Geschichte und so viel spannende kleine Anekdoten und was da alles passiert ist. Da reicht die Zeit gar nicht, und da gehe ich vielleicht zu tief rein. Nee, ich fand so ganz wichtig in Potsdam, weil es für mich so eine Stadt auch der Gegensätze war, so dieses, was ich eben sagte, ja, dieses gemütliche, ja, fast Alternative, so in Babelsberg, das ist mehr so ein bisschen down to earth, wenn man von diesen ganzen Schlössern runterkommt und so, ist auch der Stadtteil und so, den find ich super, bisschen down to earth, und diese Gegensätze hat Potsdam halt immer wieder. Und die mag ich sehr, und deshalb will ich auch mit so einem Gegensatz so ein bisschen enden, weil mein letztes Ziel ist der Pfingstberg in Potsdam. Das ist der höchste Punkt in Potsdam. Kann man ohne Sauerstoffgerät besteigen. 76 Meter hoch.
Ja gut, ne? Das ist zu schaffen. Ja.
Das schaffst selbst du, Jochen. Ich bin sogar mit dem Fahrrad hoch, ohne abzusteigen. Wobei, ich bin zwischendrin abgestiegen, weil, aber wenn du da hochgehst, hast du so Schrebergärtchen und wieder so kleine Cafés. Ne? Also du hast ganz normales Leben. Und dann siehst du auf einmal, was haben die da oben gebaut? Der Pfingstberg. Was ist da oben? Und dann fährst du mit deinem Fahrrad da und denkst, du bist in der Toskana. Du bist oder in Rom oder in Florenz. Das da oben, der Pfingstberg, Belvedere, dieser Bau da oben, ist so ein italienischer Traum. Ne? Es ist das Aussichtsschloss von Friedrich Wilhelm IV. Und der wurde halt inspiriert von, damals waren alles, was mit Italien war, halt super schick. Und die haben Geld da reingepumpt, ne? Also das könnte die Villa Medici in Rom sein. So zwei riesige Türme als Aussichtspunkt. Drumherum ein Traum von Garten, so Terrassen, kleine Pools, Wasserkaskaden. So Irrgarten und so. Also ganz toll, ich stelle Bilder ins Netz. Es ist, also ich bin da rumgelaufen und kam aus dem Staunen nicht raus. Ich will gar nicht so ganz nah in die Geschichte. Die Geschichte ist auch großartig. Das Ding wurde angefangen, dann ging's Geld aus, dann wurde sich fertiggestellt. Zu DDR-Zeiten war das Ding komplett geschlossen, weil man hätte von den Türmen in den Westen wieder gucken können. Dann ist das Ding komplett wieder zerfallen, ne? Und dann wieder aufgebaut und so. Und mittlerweile gehört das Ding einfach zu dieser Märchenstadt Potsdam dazu. Und von da oben, glaube ich, habe ich schon das nächste Ziel gesehen, weil die Aussicht so gut ist. Vom Berg da oben in Potsdam konnte ich schon Richtung Fläming gucken.
Der grüne Fleck.
Der geil. Grüne Fleck.
Ja, perfekt. Aber um nur eins privat anzufügen, wenn du mal wieder ein Geburtstagsgeschenk für mich suchst,
ja,
Ein Aussichtsschloss hätte ich auch ganz gerne.
Ja, du kriegst so eine Hüpfburg, weißt du?
So. Nee, aber so, also einfach so, wenn man so weit, wenn man so wenig Probleme und so viel Kohle hat, dass man sagt, Alter, ich will mal wieder ein Aussichtsschloss haben, das ist eine Ansage.
Ja.
Also nicht mal, also nicht das Schloss, nicht das Nebenschloss, das Gästeschloss, was da alles noch kommt, ne?
Ja, ja.
Nee, das Aussichtsschloss, das setzen wir nochmal da eben auf den 600 Meter hohen Berg. Aber egal, wir sehen jetzt den Fleming. Ich halte fest, jetzt ganz kurz für mich, das ist ja, ich fange jetzt nochmal, du weißt ja, ich bin gut darin, naiv zu sein, mich darin zu üben.
Das ist eine, finde ich, deiner Key-Benefits.
Ja, genau. Man muss es aber als Feature verkaufen, dass man keine Ahnung hat.
Ja.
Genau. Und wenn ich dann das nächste Mal mit der Bahn irgendwie nach Berlin reinfahre und Potsdam kommt, dann steige ich nicht nur mal für eine Stunde aus, sondern theoretisch kann ich da ja sozusagen verlängertes Wochenende verbringen.
Du kannst ja, also ich finde, das ist wirklich verlängertes Wochenende.
Ja. Und ich meinte das jetzt eben nicht wieder Bezug, dass ich es jetzt wieder in Berlin vergleichen will, sondern einfach nochmal genau, um das rauszustellen, das ist eigentlich ein eigener Urlaub.
Das ist ein eigener Urlaub. Ja. Also es ist nicht, finde ich, mal von Berlin mal einen Tag nach Potsdam zu fahren, kann man machen, weil man ist ja schnell dort.
Ja.
Anbindung ist toll, Zuganbindung da, öffentlicher Nahverkehr rund um Berlin. Berlin und so, die Regionalbahn, das ist wirklich toll, deshalb kommt man auch schnell in Fleming von Berlin. Ne? Und das habe ich dann im Fleming auch mitbekommen und auch in Potsdam und rund um Potsdam und Babelsberg ist natürlich viele Leute auch in Berlin aus der Stadt so rausziehen und immer mehr Leute dann halt nach Berlin reinpendeln, weil das auch funktioniert, kommen wir nachher auch nochmal zu. Nein, Potsdam, um es abzuschließen, du kannst ja auch eine Woche hin. Ne? Mhm. Also vor allem, wenn ihr so ein bisschen euch für Geschichte interessiert und ist das wirklich ein Traum und es wird nie langweilig und gleichzeitig es ist jetzt nicht so, es ist nicht so eine Museumsstadt in dem Sinn, weil da ist auch wirklich echtes Leben. Ne? Das hat eine alternative Szene, die sehr, sehr spannend ist, was ich vorhin sagte, deshalb habe ich das mit der Reibung einfach erwähnt. Das macht die Stadt halt auch aus und das macht die Stadt auch nochmal besonders spannend, weil es halt weil man viel mit Potsdam verbindet, man hört irgendwie dann in den Nachrichten, ja, da bauen irgendwelche Promis mit viel Geld und da gibt's da wieder Krach. Und dann kommst du da hin und du hast auch, ich finde, die Leute sind, du kannst es mit Berlin auch nicht vergleichen, weil die Leute schon so ein bisschen entspannter sind. Ne? Du hast nicht dieses Großstadt-Ding, ne? Und so Ding-Ding. Also es ist manchmal ein bisschen verträumt, es ist abwechslungsreich und es ist einfach, finde ich, eine Stadt, und das mache ich gerne, eine Stadt, die ich so ein bisschen abwandern kann oder so ein bisschen mit dem Fahrrad abfahren kann, ohne dass ich mir so einen großen Plan machen muss. Wenn ich mal irgendwo falsch abgebogen bin, kann ich einfach sagen, okay, dann fahre ich wieder zurück. Also es ist eine tolle, tolle Stadt zum Reisen.
Es ist so wie, so ein bisschen vielleicht wie für mich Antwerpen oder so, so ein Ding, dass du einfach, du kannst dich interessieren für gewisse Sachen und wirst dann beschenkt, reich, aber du könntest praktisch auch einfach durchlaufen und da alles so geht. Oh, guck mal, da ist ja das. Oder du gehst um die Ecke und so.
Ja.
Aber gut, genug dessen. Jetzt, das ist ja, das Schöne ist ja an dieser Folge, dass wir jetzt sozusagen das haben, diese wundervolle Stadt, die wir jetzt entdecken durften. Und vor allen Dingen auch das, was direkt vor der Haustür sozusagen da liegt. Und da sind wir halt einfach bei einem Landschaftserlebnis und einem Naturerlebnis, das mich auch extrem reizt bei dem, was du schon angedeutet hast. Wie gesagt, der Begriff, oder die Überschrift heißt jetzt der Fleming.
Der Fleming, also liegt südwestlich von Berlin oder halt auch südwestlich im Süden von Potsdam. Ne?
Stunde weg oder so, ne, mit dem Auto, oder ist das noch weniger?
Nein, du gehst von Potsdam, fährst du quasi fast in den Fleming rein.
Ah, okay, alles klar. Okay,
also mit dem Auto oder mit dem Zug. Also Bad Belzig ist so eine Stadt im Fleming, die man vielleicht schon mal gehört hat. So eine kleine Mittelalterstadt, schauen wir nachher auch kurz vorbei.
Da kannst du einfach mit Regionalbahn hinfahren.
Regionalbahn, ah,
okay,
Stunde.
Alles klar.
Okay, ne? Ja. Also es ist wirklich nah. Also wenn man nochmal, wenn man so dieses fiese Wort Speckgürtel sagen kann. Ne? Es gibt ja Speckgürtel um Städte, die sind nicht so cool. Also wenn das der Speckgürtel von Berlin ist, ey, aber dann die Mahl im Speck, ne? Dann ist da ganz schön ordentlich leckeres Fett dran. Ne?
Fett trägt Geschmack.
Ja, und der Fleming hat das. Das ist so, die Region ist auch nicht so hundertprozentig festgelegt. Da gibt es so einen Nationalpark, es gibt den Hohen Fleming. Stell dir vor, Potsdam, Magdeburg und Wittenberg. Hat man auch schon mal gehört. Lutherstadt, Wittenberg.
Ja, ja.
Ne? Und darum, ne, in dem Gebiet, das ist der Fleming.
Okay.
Und wie gesagt, ich habe 10 Jahre bin ich zwischen Köln und Berlin gependelt und habe dieses Wort noch nie gehört. Also davon sprach keiner, den ich kannte. Und dann vor 2 Jahren auf dem Berlin Travel Festival sind wir ja irgendwie über der Fleming gestolpert und dachten, was ist das? Und dann passierte das, was sehr typisch für den Süden und Südwesten von Berlin ist. Wir wurden direkt irgendwie mit so einer großen Herzlichkeit eingeladen. Und diese Herzlichkeit, diese wirklich, diese Offenheit und das, und das möchte ich direkt am Anfang erwähnen für so diesen Landstrich, weil Gebiete sind ja unterschiedlich. Ne? Leute sind, ich finde, meistens sind die Leute überall freundlich, nur sie sind unterschiedlich drauf. Und da, das kam mir schon, als wir damals in Kontakt geraten mit der Flame, was seid ihr überhaupt, was gibt's da überhaupt, kam schon diese herzliche Einwanderung. Und überall da, als ich unterwegs war, ich wurde überall gegrüßt. Also überall in den Dörfern da, es war total nett. Und auf diesen ganzen Wanderungen oder wenn ich irgendwo auf einer Fahrradtour war, ich habe ständig nette Menschen getroffen, mit denen ich irgendwie ins Gespräch kam. Und Menschen, die, und das würde dir jetzt sofort das Herz aufgehen, Faible für Kaffee und Kuchen haben, ne? Vierte Mahlzeit im Flaming großgeschrieben, tolles selbstgebackenes Zeug. Also es ist von daher schon, sag mal, für dich, glaube ich, paradiesisch. Und dann kommt dazu dieser blaue Himmel, den ich vorhin angesprochen habe. Der wird natürlich, wenn du weit raus bist aus einer großen Stadt, irgendwie noch blauer.
Ja.
Der leuchtet halt noch mehr und der endet halt nicht. Der endet halt höchstens am Horizont. Ich war jetzt im Frühjahr da mit gelben Rapsfeldern.
Ah, geil.
Also diese Kombi, und Rapsfelder gibt's ja auch, ich bin in Rapsfeldern auch groß geworden, in der Pfalz, ne, gibt's auch Rapsfelder. Aber so riesige Rapsfelder. Einfach dieses leuchtende Gelb. Und das dann im Horizont an einem perfekten Tag in dieses leuchtende Blau übergeht. Und ich bin da reingelaufen. Ich war so ganz allein. Weißt du, es gab so einen Moment, so abends. Und das ist das Schöne, es war ganz ruhig im Flaming. Nicht ganz ruhig, Vögel. Ich habe Vögel gehört, Mensch, war das los. Weißt du, Frühling, da war abends, die ganzen Bewohner hatten echt da noch was zu erzählen vom Tag.
Ja, muss man ja auch.
Und du stehst da ganz allein. Und du hörst dieses ganze Vogelgezwitscher und hörst gar nichts und läufst halt so in so ein Rapsfeld rein. So ein bisschen, zum Glück war da kein Bauer, der gesagt hat, was will die Vogelscheuche da? Ich brauche keine Vogelscheuche.
Ich wollte gerade sagen, kein Wunder, dass sich alle grüßen. Ne? Also, nein, aber ich weiß, dass Rapsgelb ist Lieblingsfarbe meiner Mama. Also es ist wirklich, dieses Rapsgelb ist wunderschön. Und das ist tatsächlich dieses Frühsommer-Frühlingsding und das mit dem Blau. Ich weiß genau, was du meinst. Und ich habe sofort ein Bild vorm Kopf und ich wäre auch reingelaufen.
Und dieses Blau und dieses Gelb, das strahlte so ein bisschen um die Wette. Und dazwischen, das war so typisch, also diese Felder, diese Weite, dazwischen aber auch so ein bisschen Brandenburger Dschungel. Ne? Also immer wieder Wälder. Also diese Wälder, da gibt es so eine ganz große Tradition von Forstwirtschaft. Mhm. Ne? Die sind teilweise auch künstlich angelegt, aber schon 100 Jahre alt. Ich finde ja immer ganz toll, wenn man irgendwo durchfährt mit dem Auto, mit dem Zug, wenn diese hohen Kiefern, wenn du so durch und diese Streichhölzer, also links, so diese ganzen, die immer so.
Ach so, die, ja.
Ne,
ja,
wenn du so
ja,
durchgehst, okay. Das Licht geht so durch und du hast so alle einen Meter, hast du so, in alle Richtungen hast du so eine Kiefer und da geht so eine Schneise durch, also eine Bahnstrecke oder ein Auto. Und da gibt es diesen Lichteffekt.
Ja.
Du, ne, wo du diese, ja,
gerade wenn das Licht dann irgendwann von der Seite kommt, wenn es dann
toll.
Die Sonne untergeht.
Und so bin ich quasi von Potsdam aus in den Flaming reingefahren.
Also du hast praktisch eine Schneise durch ein Rapsfeld gerannt, hast dann eine Schneise in den Kiefernwald gehauen
und
hast dann das Licht genossen.
Genau, und bin dann in Belitz gelandet.
Okay. Nie gehört.
Hast du nie gehört? Die Berliner kennen alle Belitz vom Spargel.
Ah, okay.
Ne? Ist so ganz berühmt, Belitzer Spargel, auch die ganze Region, da gibt es nicht nur einen Belitzer Spargel, gibt es auch noch kleinere Höfe, aber das ist so in Berlin, wenn die Spargelzeit losgeht, dann kennt man Belitzer Spargel, wird überall da verkauft. Das kannte ich, Belitz kannte ich jetzt nicht, es gibt auch die Belitzer Spargelstraße, ne? Wie es eine Weinstraße gibt, gibt es da eine Spargelstraße. Das Spannende an Belitz ist quasi ein Vorort, Belitz-Heilstätten. Da hat man 1898, von der Geschichte her, hat man da eine große Tuberkulose-Klinik hingebaut. Riesig toll, Jugendstil, sah toll aus. War so eine Vorzeige, eine total moderne Klinik. Dann irgendwie ein Lazarett im Ersten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Russen. Also ein ganz auch wieder ein geschichtlicher Ort, der dann aber irgendwann, als die Russen weg sind, zerfallen ist. Also ein ganzer Stadtteil mit so alten, großen Klinikbauten, Jugendstilhäusern mit tollen Dächern, Giebeln, Fachwerk, also richtig toll. Und das ist aber verfallen. Und irgendwann hat jemand gesagt, bevor das weiter verfällt und dort halt illegale oder heimliche Partys gefeiert werden oder Graffitis gemacht werden, alles rausgeklaut wird, wir müssen das irgendwie schützen, aber das kostet viel Geld. Und mittlerweile sind Teile davon, sind jetzt umgemodelt in ziemlich schicke Wohnungen. Ne? Mhm. Der Bahnhof ist neu gemacht und dieses ganze Ensemble so ein kleines bisschen auseinandergetrennt. Und ein Ensemble, das steht in einem Waldgebiet und da gibt's Baum und Zeit, ein Baumkronenpfad.
Ah ja.
Und das fand ich total spannend, weil da konntest du mal den Fleming, ich habe mir ja aus Potsdam von Weitem schon mir eingebildet zu sehen, aber dieser Baumkronenpfad, der läuft quasi über diese Heilstätten, über diese historischen Gebäude drüber. Und das ist wirklich so ein hast du das schon mal gemacht, einen Baumkronenpfad?
Ja, ich habe das in Franken gemacht tatsächlich. Das ist total abgefahren, weil du halt, da war es auch barrierefrei. Das heißt, da konnte wirklich jeder hoch, Familien, alte Leute und so weiter. Und du siehst die Welt einfach von oben. Du läufst halt einfach, du siehst Baumspitzen von Bäumen, die wahnsinnig hoch sind. Und das klingt nicht banal. Es ist ein einfacher Effekt, der natürlich schwierig herzustellen ist. Mhm. Aber es war einfach schön. Einfach, letztlich auf eine ganz andere Art und Weise eine unserer Grundthesen umgesetzt. Perspektivwechsel sind immer gesund.
Und das ist wirklich ein toller Perspektivwechsel. Also es ist ein toller Park, toll angelegt, halt durch diese alten Heilstätten. Mhm. Und du läufst dann da oben und es ist auch barrierefrei. Und es ist spannend, also es macht doch Spaß, weil die haben nicht nur diesen Baumkronenpfad gemacht, dass du ganz toll durch diese Wälder läufst und diese tolle Aussicht hast. Du guckst also ganz weit in den Fleming rein von oben. Du kannst aber auch schon ins Havelland gucken, also wirklich einen grandiosen Ausblick da oben. Gleichzeitig ist auch großer Spaß. Also du läufst auch so über Gitter drüber, Höhenangst
da, ne?
Du hast so ein Ding, wo du halt drin schaukeln kannst, ganz oben. Du kannst auch durch zu, das habe ich gemacht, ne? Der große Esel hat es dann auch gemacht, ist eigentlich so für Kinder, aber es gibt auch so eine Metallrolle, wo du dann quasi drin klettern kannst im Freien und dich trennt nur so ein bisschen Metall und du guckst so nach unten in die Bäume rein, in diese Heilstätten rein. Also es ist wirklich ein toller, weil es ist toll für Familien. Ne, es passiert immer was. Also wenn man seine Kids mal irgendwie scheuchen möchte, irgendwie für einen Spaziergang, ist das super. Die haben auch eine tolle Gastro mit Spielplätzen. Es ist toll für Familien. Und dann hast du diese Heilstätten. Und da kann ich jedem nur empfehlen, da gibt's Führungen und Touren auch durch. Und das ist cool, weil da sind ganz viele Filme auch gedreht worden. Ne? Also durch diesen Verfall halt. Mhm. Ne? Den haben sie jetzt gestoppt oder stoppen den von Mal und Mal. Die Dächer müssen jetzt so, ne, dass da nichts Wasser durchläuft. Und als ich da war in diesen Heilstätten, war gerade draußen so ein Wolkenbruch. Und dann bist du da rein und hast, und die haben diese alten Räume, da siehst du noch irgendwelche alten Betten und dann gibt's diesen alten großen Speisenraum, diesen Speisesaal von diesen Heilstätten, riesig groß, prunkhafter Bau, aber keine Fenster mehr drin und außen prasselte der Regen und es wurde so ein bisschen duster und es kamen Blitze und Gewitter und es hat sowas Mystisches gehabt und wie so eine Filmkulisse. Also ich hatte das Gefühl, ich bin in so einem Tomb Raider Lara Croft Film und ich laufe so da durch, draußen Unwetter und dann haben sie natürlich auch noch so ganz toll noch so einen Tisch hingestellt mit Stühlen und so kriegst du so ein Gefühl dafür und da haben sie auch so Szenen gedreht, es gab mal so eine große Serie oder so einen Mehrteiler über das Hotel Adlon in Berlin und da wurde auch gedreht, ne, in der Bombennacht, als das Adlon auch teilweise zerstört wurde oder zum Großteil zerstört wurde, es wurde auch da gedreht, ist so ein ZDF-Film und dann kannst du dir das alles vorstellen und fühlst dich da so rein und in diese Badeanstalten und du denkst auf der anderen Seite, wie modern das damals schon gebaut war, weißt du, auch so mit so abgerundeten Ecken, dass du alles schön sauber machen kannst und so und toll, ne? Also und gleichzeitig hat die Natur sich diesen Ort zurückgeholt. Es gibt das Alpenhaus, das komplette Dach ist bewachsen. Ne, also nicht, dass man es angelegt hat, sondern da hat sich die Natur, hat sich dieses Gebäude zurückgeholt und es sieht toll aus. Also das ist wie so eine Zeitmaschine, dieses Alpenhaus, dieser Baumkronenpfad, du kriegst mal eine Idee für ein Fleming von oben, toller Spaß, um da mal reinzukommen. Und wenn man das mal von oben gesehen hat, dann wollte ich aber wirklich mal raus aufs Land. Also war ich wirklich mal raus aufs Land und wollte halt an diesem Dschungel vorbei, durch die Rapsfelder rein, so ein bisschen Brandenburg-Gefühl mir halt holen.
Ja.
Und dann bin ich in einem Ort gelandet, der heißt Redicke. Wirklich ein kleiner Ort, da wohnen ein paar hundert Leute. Und ich bin gelandet im Gasthaus von Bernd Moritz. Wirklich ein altes, tolles Gasthaus, so ein Landgasthaus, ein wunderschöner Bau. Toller Innenhof-Gastronomie. Da gibt es auch ein paar Ferienwohnungen, kann man auch übernachten. Und da habe ich dann Bernd Moritz getroffen. Und Bernd Moritz ist ein Riesentyp, der bewohnt mit seiner Familie diesen Hof und bewirtschaftet diesen Hof und dieses Restaurant schon seit mehreren Generationen. Und der kennt alles in dieser Region da, ne? Rund um Redicke, diese ganzen Wälder. Und gleichzeitig ist er nicht nur der Gastwirt da, Er ist nicht nur jemand, der die ganze Natur da drumherum kennt, sondern in diesem Gasthof ist auch eine kleine Bücherei. Also er hat so wirklich so eine Landbücherei und ganz viele Menschen drumherum kommen dahin und die ist toll sortiert. Dieser Gasthof innen ist ein Traum. Und das ist noch so ein Gasthof, der so wirklich auf dem Land gebaut hat. Der hat eine eigene, der hat mehrere kleine Säle und hat eine eigene Bühne.
Okay.
Also und ich habe das mehrmals dort in der Region gesehen, dass diese Gasthöfe wirklich Bühnen haben. Also ganz kleine Säle, ganz kleine Bühnen, wo dann die Kapelle früher gespielt hat oder wo kleine Aufführungen waren, wo dann zum Tanz geladen wurde. Und da an dieser Bühne und so ist jetzt ein bisschen Bibliothek, aber man kann es Veranstaltungen machen. Also erstmal allein schon dieses Gasthaus und dieser Hof. Es hat auch, ich habe sehr leckeren Spargel da gegessen. Das war ganz toll. Und dann kam ich mit Bernd Moritz in Gespräch. Wir waren dann wandern. Wir sind spazieren gegangen. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn man dort hingeht, also ich würde wirklich dort, ich würde das dort anfahren, nach Moritz fragen, nach Bernd Moritz fragen und der kennt alles da und kennt großartige Geschichten und mit dem bin ich dann gewandert und das war toll, weil wir sind dann über so einen Wanderweg, der heißt der Bergmolchweg gelaufen und zwar von diesem Redeke in den nächsten Ort durch ein Naturschutzgebiet halt durch und wir sind 2-3 Stunden halt gelaufen und haben so viel, wir sind gelaufen durch verschiedene artige Wälder, wir sind gelaufen durch ein Moor und das war halt toll, wenn du dann jemand dabei hast, der dir das alles erklären kann. Ne? Also wir sind gelaufen durch Redige, das war auch ganz toll, ein ganz kleiner Campingplatz, also wenn man wirklich, wer im Sommer 2021 und 2022 in Sommerferien einen Campingplatz sucht, also da wirst du wirklich ab vom Schuss und du guckst durchs Grüne, durch so, keine Ahnung, durch Kiefern und Birken auf Kühe, auf Wälder, auf Weiden und Felder. Ganz toll. Also ich habe mir den schon vorgemerkt. Und wenn du da entlangläufst an diesen Feldern, durch diese Waldabschnitte und das mit jemandem machst, der sich auskennt in dieser Gemarkung, der jedes Stückchen Wald kennt und im Wald so viele Geschichten zu erzählen hat von irgendwelchen jahrhundertenalten Gräben, die damals angelegt haben, um das zu bewirtschaften, da hatte ich so noch nie, dass ich quasi so eine Art Kulturwanderung hatte und das halt sehr, sehr spannend war. Und deshalb, ich kann diesen Weg, diesen Pfad, den Bergmolch-Wanderweg, der ist auch toll, du kannst dich auch nicht verlaufen, der ist nicht anstrengend, du kommst noch an der Burg vorbei, das auch noch, eine tolle, tolle alte Burg, die glaube ich auch bewirtschaftet ist, wo du auch was trinken kannst, das ist im Fläming eh, überall im Fläming, Landgasthöfe, wo du draußen sitzen kannst, ne, auf diesen Wanderungen vorbeifahren kannst, tolles regionales, saisonales Brandenburger Essen. Ne? Und diese Wanderung kann ich nur empfehlen und da dieses Redeke, also mal wirklich mal, also da rein, raus aufs Land und was ich vorhin sagte, überall, wenn du da mit Menschen ins Gespräch kamst, das war offen und da wurde dann erzählt und mit Bernd Moritz habe ich dann auch über einen Wolf erzählt. Also da im Fläming, in der Ecke.
Der Wolf, das Tier.
Der Wolf, das Tier. Ja, okay. Ja. Also nicht der Künstler damals aus dem Ruhrgebiet. Gibt's doch gar nicht. Kennst du noch? Der Wolf. Sicher, ja. Die Eltern erinnern sich. Ich war da irgendwie 90er, ne?
Ich hab mal eine Geburtstagsparty gefeiert, da habe ich ihn auftreten lassen.
Der Wolf?
Ja, das war von der Gage her irgendwie zu stemmen und ich habe ja auch lange in Dortmund gewohnt. Ja. Und dann hat tatsächlich der Wolf auf unserer Party gespielt. Aber ich nutze das mal ganz kurz. Also das heißt, du kriegst sowohl auf dieser Wanderung, kriegst du so einen Überblick, was da landschaftlich möglich ist.
Ja.
Und das sind so die Sachen, die du gesagt hast. Du kannst wundervoll da wandern, du kannst da Fahrrad fahren, du kannst Natur genießen und hast den Vorteil, dass du immer mal wieder irgendwo hinkommst, wo du es dir gut gehen lassen kannst. Mhm. Und hast jetzt natürlich nicht das Ding, dass du da extrem klettern oder so machen kannst, sondern bewegst dich da einfach im angenehmen Entdecker-Wander-Radfahren-Style, kannst Natur genießen, kannst durchatmen, kannst gute Luft atmen und hast immer wieder so ein bisschen Lebensqualität, die da so reinstippt.
Genau. So. Und vor allem, du bist nicht im Nirgendwo, weil immer was ist. Also wir sind an der Falknerei vorbeigekommen, an dieser Burg. Ne? Es ist toll zum Wandern, weil du Platz hast, es nie langweilig wird. Es ist aber auch toll zum Radfahren. Im südlichen Fläming gibt es zum Beispiel, und das ist wirklich, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, es gibt so ein Wegenetz von 230 Kilometern, asphaltiert für Fahrradfahrer. Oder Online-Skater, wollte ich sagen, Inline-Skater.
Geil.
Also wirklich, du bist ab von allen Straßen. Super. Du kannst es immer nutzen. Und es gibt verschiedene Routen, dass du halt wirklich da durch diese wunderschöne Landschaft fahren kannst und hast deinen Platz, du musst nicht auf Autos Acht geben. Also du hast, es ist ein Traum für Radfahrer, es ist ein Traum für Wanderer, auch es ist tatsächlich wir auch ein Traum für, wenn du im Auto da unterwegs bist und mal einen Ausflug machst, irgendwie so eine Sonntagsfahrt, ne? Weil du hast diese Alleestraßen.
Mhm.
Ne? Also wie toll sind so diese engen Straßen, wo diese alten Bäume stehen.
Ja, geil.
Oder diese Bäume, und was ich noch fantastisch finde, noch besser als Allee, toppt's für mich noch, wenn diese Bäume irgendwie über die Jahrhunderte oben zusammengewachsen sind. Weißt du, und so ein Tor bilden, so ein grünes Tor. Und das ist für mich ein Stück Fläming auch. Ne? Dieser Himmel, die Rapsfelder, und dann fährst du an diesen Alleen vorbei, durch diese Alleen, durch diese grünen Tore. Und diese Mischung fand ich toll. Und wir waren beim Wolf.
Ne? Ja, genau.
Wir waren beim Wolf, fällt mir gerade wieder ein, weil das darf man nicht vergessen. Ich habe mit Bernd Moritz da auf diesem Wanderweg, auf diesem Bergmolch-Wanderweg auch über Wölfe da gesprochen. Mhm. Und ich kam da drauf, weil wir in Köln 2021 in Pandemiezeiten, als die Ausgangssperre war, auf einmal einen Wolf hatten. In Nordrhein-Westfalen gibt es ja auch ein paar Wölfe, aber es gab einen Wolf, der nachts durch Köln-Neu-Ehrenfeld, also da, wo ich lebe, gewandert ist. Als die Meldung kam, dachte ich, irgendjemand will mich verarschen oder Grüße von der Titanic oder vom Postillon, aber dann gab es Bilder von Überwachungskameras. Und deshalb finde ich Wolf, da ist ja auch immer so Diskussion, die einen hassen die anderen finden es toll, dass die da sind. Und da habe ich ihn drauf angesprochen. Da hat er auch erzählt, ja, das ist schon faszinierend, aber natürlich, wenn du Vieh hast, ne, oder Schafe hast und der Wolf geht da einmal drüber, ist das nicht so super.
Nee. Ne?
Und, aber er hat auch gesagt, er hat jetzt auch noch keine jetzt so wirklich angstmachenden Begegnungen mit Wölfen gehabt. Und Wölfe sind jetzt auch nicht immer so, dass sie direkt wegrennen, die sind auch ein bisschen neugierig, aber Wölfe greifen natürlich jetzt keine Menschen an. Aber wenn du so einen Hund dabei hast, kann es natürlich passieren, je nachdem wie der Hund reagiert, dass die irgendwie aufeinander losgehen. Und dann kannst du natürlich gefährlich werden.
Wenn jetzt mein Dackel Arne so einen Wolf klar macht, ist ja klar, wer gewinnt.
Oder? Dann ist halt dieser Wolf gerissen.
Dann ist das Thema Wolf erstmal in Deutschland beendet für eine gewisse Weile.
Das stimmt, ja. Das
ist, wenn Arne mal dazwischen haut.
Wenn Arne mal durchgeht. Nein, und das Thema Wolf hat mich dann so fasziniert, als ich mit Bernd Moritz darüber gesprochen habe, dass ich Paul kennengelernt habe. Paul Wernicke, der ist Wildnispädagoge und Vogelpodcaster. So, das ist erstmal eine geile Kombi, fand ich. Also er kennt sich mit Wölfen aus und mit Vögeln. Und der hat die Wildnisschule Hoher Fläming und das in der Nähe von Bad Belzig. Und diese Wildnisschule Hoher Fläming, die kann ich tatsächlich nur empfehlen. Es ist erstmal auch wieder in der Natur ein tolles Fleckchen, eine tolle Landschaft. Die haben so einen ganz großen Hof erstmal gekauft und dann mit der Familie immer weiter aufgebaut mit einem Stück Waldgebiet. Und die machen Kurse, um Menschen nah an die Natur zu bringen. Also alle möglichen Kurse. Als ich da ankam, hat er gesagt, ich hatte gestern eine Schulklasse da. Also eine Schulklasse, die so ein bisschen Survival-Training gemacht hat auf der anderen Seite. Es gibt da so ein bisschen Lagerfeuer und Feuerplätze, aber die mussten zum Beispiel auch in diesem Gebiet so ein bisschen sich einen Ort suchen, wo sie ihr Zelt aufbauen und nah an der Natur zu sein. Und das fand ich spannend. Und Paul ist Fährtenleser.
Okay.
Ne? Also der... Also
der geht so durch den Wald und sieht eine Pfotenabdruck und sagt, 2 Tage alt, Weibchen, Südhang.
Genau.
Ja, okay.
So, und das war faszinierend. Und mit Paul habe ich dann gesagt, Paul, lass uns mal durchwandern. Ich will den Wolf sehen. Da muss ich ja schon lachen. Den sehen wir ganz bestimmt. Ja, ja. Aber wir sehen vielleicht keinen Wolf, aber wir sehen da, wo der Wolf gelaufen ist. Da gehen wir auf die Suche. Und das war einer meiner spannendsten Vormittage ever. Weil, wenn du mit Paul da unterwegs bist und der Paul hat mir dann genau, wenn der dir erstmal erklärt, auf was man so achten soll. Und dann wird's spannend, wenn du gehst auf einmal mit ganz anderen Augen durch die Natur.
Hat er einen Hund dabei gehabt zum Schnüffeln?
Nee. Oder
so? Alleine nee, alles.
Nein, wir haben nur nach
Nach Augen Pferden. Und abgeknickten Ästen oder so.
Genau.
Oder
was. Wir haben nach Abdrücken und abgeknickten Ästen. Da waren auch so Felder, ne, bestellte Felder.
Ja.
Und da haben wir zum Beispiel, sind wir aus der Wildnis so ein bisschen rausgelaufen, durch Dickicht gelaufen. Und dann hast du gesehen, dass da halt so Sauen waren, also Wildschweine. Und er konnte mir erklären, wie die Wildschweine gelaufen sind. Und irgendwann kriegst du auch so raus, was diese kleinen Abdrücke bedeuten, wie das Reh läuft. Und dann haben wir tatsächlich, nachdem wir Abdrücke gesehen habe von so einem ganzen Rudel Wildsauen und von Rehen und Wild. Ein Dachsbau haben wir gesehen, gefunden. Und dann haben wir tatsächlich so Abdrücke, 2-3 Tage alt, sagt er, weil er hat schon, man hat schon gesehen, dass der Regen da drüber ist. Mhm. Man hat Wolfsabdrücke gesehen. Und er konnte natürlich sagen, so ungefähr sagen, okay, das ist noch so ein, das ist eher noch ein junger Wolf, weil der noch so ein bisschen tapsiger läuft. Mhm. Und das ist so ein Wolf, der schon mal sehr drauf achtet, wie viel Energie er verbraucht und schon so einen ganz klaren, zielgerechten Gang hat. Und das fand ich unfassbar. Also diese 2-3 Stunden waren unfassbar spannend. Und man wird so echt sensibilisiert für Natur. Mhm. Nochmal ganz anders. Also ich laufe ja, wenn ich so durchlaufe, und ich bin viel durch den Fläming gelaufen, der Fläming riecht für mich sehr würzig. Ne? Also du hast die Felder und du hast diese Wälder, diese Kiefernwälder und Fichten und Birken. Und die riechst du. Mhm. Ne? Und das ist toll. Und das hat schon so ein bisschen sensibilisiert. Und das war aber nochmal, da ging bei mir nochmal so ein kleiner Horizont auf. Und das kann ich nur jedem empfehlen, einmal mit so jemand loszugehen, am besten mit Paul, weil wir die ganze Zeit, also meine ganzen Sinne waren halt so die ganze Zeit zugeballert, also im Angenehmen, das meine ich rein positiv, weil der Paul mich ständig auf Sachen aufmerksam gemacht hat, die mein Unterbewusstsein schon irgendwie registriert hat, aber ich konnte sie gar nicht deuten und orten.
Ja, vieles sieht man ja auch einfach nicht. Ja. Also es geht mir zum Beispiel so, dass ich war auch mit so einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Förster war, glaube ich. Ich glaube ja, Entschuldigung gegenüber dem Herrn, aber war ich in Franken unterwegs und wir sind auch einfach durch, einfach durch, schon falscher Anfang, aber wir sind durch einen deutschen Wald gelaufen. Mhm. Und an jeder Ecke hat er was erzählt. Da wäre ich einfach dran vorbeigelaufen. Ganz einfach so. Das ist spannend. Ja. Und man hat, ja, also bei mir hat auch mal, als ich in Indien war, war ich in so einem Nationalpark, da war ich auch so ein Nationalparkführer, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, meinte, pass auf, lass uns heute Abend nochmal in den Wald gehen, also vor der Dämmerung, nicht im Dunkeln. Und dann meine ich so, wann siehst du denn immer so die spannendsten Sachen? Meinte, die spannendsten Sachen sehe ich eigentlich immer, wenn ich mich eine Stunde lang irgendwo hinsetze und mich nicht bewege. Mhm. Weil dann kommen die Dinger wieder raus. Also das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie Elefanten jonglieren oder 6 Echsen auf ihm rumkrabbeln.
Der berühmte Frankenelefant.
Aber wenn du dich unspektakulär verhältst, dann macht die Natur halt weiter. Das ist jetzt was anderes als Fährten lesen. Aber es sind dann so diese Orte, durch die du eigentlich durchgehst. Unscheinbarere Orte. Selbst in Indien war das jetzt ein unscheinbarerer Ort.
Ja.
Und er meinte, wenn du hier lang genug bist, dann musst du gar nichts. Das kommt alles zu dir.
Ja. Und es war da auch so. Also, und das finde ich so, diese Vielfalt. Ne? Der Paul hat mir dann auch nochmal so erklärt, wie sie da mit Natur umgehen. Und dann hast du so ein, weißt du, du siehst natürlich auch so ein bisschen, ne, auch wie überall im deutschen Wald, auch im Flingen, ein Baum, der halt einfach vertrocknet ist, ne, der es nicht geschafft hat. Ja. Aber dann guckst du in die Rinde rein und das wusste ich gar nicht. Ne? Du siehst auf einmal, hat der Paul, guck mal, siehst du das? Und so, was könnte da sein? Dann war es der Specht. Es war ein Abdruck vom Specht, der halt diese Rinde von diesem toten Baum abgehackt hat mit seinem Schnabel. Und drunter hast du die Spuren gesehen, wie quasi Borkenkäfer oder andere, ne, Käfer oder Maden von Käfer sich entwickelt haben, der das da rausholt. Und das ist halt einfach auch ein Stück Natur. Das gehört dann auch dazu. Und dieses Durchpirschen durch die Wildnis da, so ein bisschen vielleicht hoffen, vielleicht sieht man doch einen Wolf, haha. Aber man sieht diese Spuren, man kommt dem hinterher, man hört Vögel. Und deshalb, der Paul hat einen tollen Vogel-Podcast. Er nennt sich der, Achtung, das wird dir gefallen, Jochen, der Phoologe.
Jawohl, Alter.
Wo kann man das studieren? Gar nicht, aber der Phoologe.
Ist das der Düsseldorf-Vohwinkel? Der Phoologe.
Hört mal rein, es gibt eine Folge, habe ich dann auf der Fahrt, als ich zurückgefahren bin, auch gehört, der Wiedehopf. Die Folge mit dem Wiedehopf, weil Paul ist großer Fan vom Wiedehopf und hat sich immer gewünscht, dass auf seinem Hof sich der mal ansiedelt. Und er hat so viel dafür getan. Und ob Paul es wirklich geschafft hat, hört er in diesem Podcast. Ihr lernt viel über Vögel. Also da sollte man auf jeden Fall mal vorbeischnuppern. Und das Spannende am Fläming ist dann, du hast auf der einen Seite so diese unfassbare Nähe der Natur. Und ich traf da auch so eine Gruppe, die da übernachtet hat. Und die kamen, das war vormittags, sie saßen da am Feuer, haben sich Kaffee gemacht. Und da hat total Bock, sofort zu übernachten. Übernachten und arbeiten kann man im Fläming, an einem anderen Ort, der fast in der Nähe ist von dieser Wildnis, in einem ganz kleinen Ort, in Klein-Glien. Da fährst du rein und ich war erstmal überrascht, du kommst aus dieser Wildnis und fährst dann in einen Ort rein, so ein kleines Dörfchen. Im Fläming gibt es ganz viele von diesen kleinen, netten Dörfchen. Ich liebe diese Dörfer. Von der Architektur her sind die halt so, du hast meistens das Dorf entlang einer Straße. so wie an so eine Perlenkette aufgereiht. Und links und rechts hast du halt so größere Vorgärten oder so große grüne Randstreifen. Dann kommen diese Häuser, die meistens, die ganz alten, haben meistens so zwei Stockwerke, aber ganz viele sind einfach so Flachbauten. Ne? Ein Stockwerk. Und ich finde das total schön und da ist die Bäume auch wieder Alleen. Und in den Ort kam ich rein, um die Kurve, und sehe als erstes, sehe ich so, oh, da steht ein großer Gutshof, muss das mal gewesen sein. Und dann sehe ich eine Straßenbahn. Also ich sehe einen großen Straßenbahnwagen.
Okay.
So einen alten, historischen Straßenbahnwagen, so aufgebockt, so schön aufgebockt auf so einem, auf so Gleisen, auf so einer Schotterpiste, steht dieser große Straßenbahnwagen. Ja, da hältst du mal an. Ne? Und man will, guckst du natürlich. Und dann fährst du auf diesen Hof drauf. Du hast diesen alten Gutshof, großer Baum in der Mitte. Hinten siehst du schon, okay, da sind mehr Leute, als man erwartet hätte. Und das ist einfach das Coconut. Das Coconut. Ne? Hier ist Coconut, das Coconut. Das ist so ein Work-Retreat. Also das ist da treffen sich Leute zum Arbeiten.
Und Retreat klingt ja relativ entspannt.
Ja, also. Das ist so eine Mischung. Julianne Becker und ihr Partner, die hatten eine Vision und einen Traum. Sie war viel auch in der Welt unterwegs, ist so Reisende, Amerikanerin und hatte immer so den alternativen Traum, wie bringt man kreative Leute zusammen? Und wie kann man vielleicht kreativ arbeiten irgendwo, dass man nicht nur Leute zusammenbringt, sondern auch an einem Ort arbeitet, der vielleicht auch über die Natur inspirierend ist. Und sie hat mit ihrem Mann dann diesen Ort da gefunden und hat den umgebaut und ausgebaut. Und so ist dieses Coconut entstanden. Sie hat mich dann rumgeführt und dann habe ich natürlich zuerst gefragt, was ist das, diese Straßenbahn? Und dann musste sie halt so lachen, wir haben so auf Englisch geredet und so, ja, es ist natürlich jetzt ein echter Hingucker. Aber die haben diesen Ort gebaut, einmal um Leute dahin zu bringen, die dort arbeiten können, aber auch eine Verbindung zu diesem Dorf zu schaffen. Und das ist jetzt der neue Coworking Space für diesen Ort. Also wenn in diesem Ort sich jemand ansiedelt und braucht ein Büro oder so, kann der in der Straßenbahn arbeiten.
Ach so.
Die haben WLAN da, also die haben in diesem Ort, das ist ja, sag mal, auf dem Land, ne, eine gute WLAN-Verbindung zu finden. Da gibt's diese WLAN-Verbindung, also das Tor zur Welt. Da gibt es diesen tollen Hof, wo du auch übernachten kannst. Also du kannst da gibt's Dormbetten, also so Hostel-Style, es gibt Einzelzimmer. Du kannst da auch mal für ein kreatives Wochenende hin und sagen, okay, ich will vielleicht ein bisschen schreiben, ich will aber ein bisschen wandern gehen und alles Mögliche. Das ist so eine perfekte Mischung. Es gibt gleichzeitig da so einen Hofladen, es ist alles ein bisschen alternativ. Hinten gibt so einen Teich und ganz viele verschiedene Plätze, wo du Yoga machen kannst, eine Zeltwiese, du kannst da auch Camping machen. Also es ist ein wirklich toller Ort, was über dieses digitale Arbeiten da Einzug gehalten hat auf dem Land. Und Julianne hat dann erzählt, sie hatte mal so ganz am Anfang, als sie das aufgemacht haben, natürlich hast du irgendwie Sorgen, klappt das alles oder hin und her. Und dann hat sie erzählt, dass sie an einem Abend mal so einen Hip-Hop-Produzenten, eine Schriftstellerin und irgendeine andere Künstlerin abends am Tisch hatte zum Abendessen, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Und genau das war die Atmosphäre. Und genau das ist dann eine tolle Atmosphäre da. Also Leute, die irgendwie kreativ sind, in alle möglichen Richtungen, alle sind willkommen, die abends zusammen essen. Also weil in dem Ort gibt's sonst nichts. Ja. Und wenn du dich da, du triffst dich dann abends beim Essen oder beim Lunch und hast eine super Infrastruktur. Also das, Jochen, wenn wir mal ein Buch schreiben zusammen oder getrennt voneinander, dann ist das ein toller Ort, der echt Spaß gemacht hat. Vielen Dank fürs Zeigen da. Also Coconut und nebendran dann der Paul, der die Wölfe zeigt und diese Spuren zeigt. Das war toll da in Klein-Klien, Bad Belzig. Und da kommen wir auch schon fast wieder in Fläming, um noch eine Facette zu zeigen, das Bad Belzig, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, Mittelalterstadt. Ne, du hast diese kleinen Dörfer und diese Höfe und dann fährst du weiter und hast eine ganz, ganz klassische Mittelalter-Lutherstadt. Luther hatte auch einen Bezug zu Bad Belzig und da läufst du durch und machst nur A und O, alles renoviert, alles schön gemacht. Postkarten. Ich habe telefoniert. Ich habe fotografiert mit den Bildern, weil tolle Gebäude, tolle alte Häuser. Oben ist dann auch noch eine tolle Burg mit einem, auch einem 1A-Café. Kaffeekuchen, vierte Mahlzeit, Jochen.
Sehr gut.
Mit Aussicht, mit einem Blick rundum. Bad Belzig.
Pack mal einen Blog, ja, pack mal einen Blog und auf Instagram und ich will ja, auch ein paar Bilder sehen. Ja.
Also diese Mischung, das war für mich so eine Erkenntnis von ganz nah Natur sein, diese ganz kleinen Dörfer, dann diese Mittelalterstädte, aber dann auch diese da Belitz mit dem Spargel und das Essen war super und der Baumkronenpfad. Und das ist auch wirklich nur ein Teil von Flehmen. Das ist schon eine große Fläche, wo man viele Schlösser und Burgen hat, viel zu entdecken, aber viel Freiheit. Also es ist wirklich sehr ruhig. Ich stand da abends auch manchmal und dachte, wie schön ruhig kann es denn sein, was man ja manchmal total vermisst und wirklich suchen muss, dass nicht irgendwo schon wieder eine Autobahn durchdonnert oder eine Landstraße. Und das passiert ja natürlich im Flehm ja auch in Ecken, weil du musst ja von A nach B kommen. Aber ich habe da Ruhe gefunden und so einen ganz neuen Zugang zur Natur und so ein paar Denkanstöße auch, ne, wie man arbeiten kann und wie wichtig es dann doch ist, Digitalisierung zu schaffen, weil ich glaube, ne, an dem Ort von diesem Coconut, dass man, wenn man durch ein Kabel einfach das Tor zur Welt hat, braucht man vielleicht nicht immer auch die laute Stadt und kann irgendwie beides haben. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir damals mal nachgefragt haben, was der Fläming so ist. Weil ich glaube, das ist eine Region, das ist eine Urlaubsregion, die noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben, die man nochmal ganz neu entdecken kann.
Ja, also zusammenfassend kann man sozusagen sagen, man könnte jetzt eine Woche nach Potsdam und wenn man mal raus will und Natur will in Fläming oder man fährt in Fläming und sagt, wenn man mal einen Tag lang Stadt will, dann fährt man halt nach Potsdam. Also perfekt, perfekt. Ja. Und auch Leute, die Familienurlaube suchen oder irgendwas.
Ideal
in Natur rauskommen, wie du gesagt, durch die digitale Vernetzung kannst du da auch genauso urban arbeiten, nur einfach ein bisschen mehr Ruhe haben. Ja, wundervoll.
Ja.
Wundervoll.
Ja. Also wirklich, ne, also wir suchen ja überall an Orten die schönen Seiten oder, sagen wir, die spannenden Seiten und die interessanten Seiten. Und das war jetzt ein Ort, der in dem Mix, was er so zu bieten hat, für mich überraschend war.
Sehr schön.
Ne? Und da waren wir noch nicht in Wittenberge und wir waren noch nicht überall da, weil die Fläche groß ist. Und für euch soll das eher mal so eine Inspiration sein, mal diese Ecke von Deutschland, wenn ihr da nicht zufällig wohnt und uns hört und hoffentlich nicht sagt, was erzählt er da. Nein, ich glaube, das ist eine Ecke, an der man oft vorbeifährt oder durchfährt, wenn man nicht weiß, was da ist, weil man vielleicht auf dem Weg ist nach Berlin. Ne? Und da ergibt es großen Sinn, mal vorher aus dem Zug auszusteigen, oder das Fahrrad gleich mitzunehmen oder mal vor der Autobahn abzufahren und mal diese Alleenstraßen entlang zu fahren, das Fenster runterzufahren und dann mal nach draußen zu horchen. Und wie gesagt, ganz viele nette Menschen. Also wie oft habe ich nur irgendwo noch ein Stückchen Kuchenangebot bekommen und noch ein Tässchen Kaffee, ob ich noch ein zweites haben möchte. Freundlich, offen, nett, frisch. Ich bin begeistert. Das ist ein tolles, tolles Reisenziel.
Sehr gut. Also ich fahre jetzt mit der Bahn hin und renne sofort ins Rapsfeld. Und reißende Schneise. Nee, aber vielen Dank, Michael. Das war, ich habe jetzt ein Ding mehr auf der Liste. Ganz einfach. Eigentlich zwei, aber halt, ich werde das kombinieren. Also, das klingt für mich so nach nach einer Woche, die man mit der perfekten Balance und vor allen Dingen halt wirklich mit zwei Orten. Der eine sagt mir namentlich was, natürlich Potsdam, ja. Aber das hat einen ganz eigenen Charakter und der Fläming nochmal einfach als Alternative auch für Naturschnappen, für all die Entschleunigung, die man halt öfter mal so braucht, wenn man so ein Mensch ist, der heutzutage halt auch ab und an mal funktionieren muss und auch mal raus muss aus dem ganzen Quatsch. Ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, dass ihr Bilder dazu, wirst du hoffentlich.
Ja, ich habe sehr viel geknipst da.
Instagram.
Also ich musste sehr viele Bilder machen, weil das einfach toll war.
Instagram, Facebook, auf unserem Blog natürlich auch, werdet ihr das alles nochmal bebildert sehen. Da könnt ihr natürlich auch unsere anderen Folgen hören. Folgt uns, wenn euch das gefallen hat oder so, dann gebt uns gerne Sterne bei Apple, folgt uns bei Spotify, abonniert uns da oder hört uns woanders. Lasst uns auch gerne wissen, was ihr denkt, diskutiert mit uns, sagt, ihr habt auch noch Tipps da oder wenn ihr sagt, das ist alles Blödsinn, was ich nicht glaube, dann meldet euch auch. Ich würde mal sagen, so kann man das formulieren, oder?
So kann man das formulieren, Jochen. Und ich möchte auch nochmal Danke sagen an die Leute von Flaming und von Potsdam. Die haben uns so ein bisschen geholfen in der Recherche und haben uns Tipps gegeben und ein paar nette Leute vorgeschlagen, die wir da getroffen haben. Es gibt auch noch einen tollen Potsdam-Podcast, also nicht nur der Vogel-Podcast, den legen wir euch ans Herz, sondern auch den Potsdam-Podcast, wenn man noch ein bisschen tiefer eintauchen möchte in die Thematik.
Der Podcast sozusagen. Entschuldigung.
Gerne.
Und ansonsten sage ich nochmal ganz kurz einen Gruß an unsere Freunde und Freundinnen von GeoSaison.
Ah ja.
Die unsere Partner sind ja, das Heft GeoSaison, das Reisemagazin, die ja immer sozusagen das, was wir hier mit Worten machen, manchmal auch sozusagen den plastischen Weg wählen können, nämlich einfach durch diese eine Macht überzeugen, die wir auf unserem Blog oder auf unseren Instagram-Kanälen auch herstellen wollen, durch Bilder. Und das ist einfach beim aktuellen Heft auch wieder so. Einfach ein schönes Heft, da geht es ja auch um Glamping und so, da haben wir schon drüber gesprochen. Roadtrips, schöne Orte, an denen man zelten kann in Deutschland, Vanlife und so weiter. Ihr kennt ja auch unsere letzte Folge vielleicht, Thema Vanlife, hört euch die mal an, die ist super. Ich erinnere mich an einige desolate Anekdoten von Michi, also im Rückwärtsgang vom Mückenschwarm getürmt und so. Also wer Spaß haben will und den man auch nicht nur durch ein Rapsfeld sehen will, auch mal rückwärts fahren will in Australien, der soll sich das gerne mal anhören oder die. In dem Heft von GeoSaison geht es unter anderem halt zum Beispiel wieder eine der schönsten Orte, um Bilder zu machen, finde ich, auf Tauchstationen. Also Meeresforscher nehmen mit in die Welt unter Wasser, also Glitzerwelt der Ozeane, immer toll, niemals alt, wunderschön. Spielt, wie gesagt, mit der Macht der Bilder. Die schönsten Burgen und Schlösser des Landes, musste ich auch dran denken, weil du auch von so ein paar Orten gesprochen hast. Da ist natürlich auch Neuschwanstein bei, ne? Das ist aber auch total viele Burgen und Schlösser, die ich noch nicht kannte. Also es ist ja auch eine eigene Welt für sich in Deutschland, die man wirklich entdecken kann, für die Leute auf der ganzen Welt nach Deutschland unter anderem kommen. Und das sind nur so zwei Tipps aus dem Heft. Schönen Gruß nach Hamburg, tolles Heft geworden. Wunderschönes Titelbild auch, ich erinnere an dieses Dunkelblaue mit diesen schönen Zelten, die da am Baum hängen und so. Das sei kurz erwähnt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen. Es hat Riesenspaß gemacht, auch weil Michi und ich heute zusammensaßen. Es war schön, das alles zu hören. Ich habe viel gelernt und es war mir eine Freude, Michael. Und ich hoffe, dir auch.
Mir war es auch eine Freude und ich hoffe, da war ein bisschen was für euch dabei.
Ganz
Neues
sicher.
Und Spannendes. Und ich will auf jeden Fall irgendwie da nochmal hin.
Ja, ich komme mit, Alter. Ja,
Brandenburg. Brandenburg. Tolles Land, tolles Bundesland. Ich bin froh, dass wir da jetzt sind und auch noch ein bisschen öfter sein werden.
Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Mystery, bis bald, liebe Freunde. Passt auf euch auf.
Macht es gut.
Tschüss.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.